Einen wunderschönen guten Pfingstmorgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Viele denken jetzt, ups, wir haben doch Feiertag, was machen die? Ja, ihr Lieben, wir haben hier keinen Feiertag, hier ist der Montag ein ganz normaler Montag und deswegen passen wir uns dem an und liefern. Und neben mir für alles gerüstet, auf alles gefasst, Andreas Popp.
Ja, also wirklich kein Feiertag. Das ist mir auch vorhin erst klar geworden. Richtig, wir haben Pfingstmontag, ja. Und nachdem wir jetzt in den letzten Tagen uns vor allem um unsere Kartoffeln gekümmert haben und wir vor 2 Tagen noch mit Wasser das den Boden wässern müssen, damit das auch alles gut läuft, haben wir heute, und darüber sind wir sehr froh, einen gemischten Tag mit etwas Mischwetter, mit Wasser ein bisschen, den wir erwarten, ein paar Regenschauer, hoffe ich jedenfalls, bevor dann morgen der Sommer wieder richtig losgeht. Der See changiert hier gerade fröhlich vor sich hin in einem leichten Silbergrau, einige blaue Schattierungen am Himmel und viele Wölkchen.
Hast du schön gesagt, Andreas, ein Mischwetter haben wir. Gemischt sind auch die Gefühle, wenn man die Nachrichtensituation sich ansieht. Und ja, ihr Lieben, wir fangen mal an. Wir haben am Wochenende schon berichtet über Bilderberg-Treffen. Das hat stattgefunden, dieses Mal nicht in den Schweizer Bergen, nicht in deutschen großen Schlössern, sondern in Washington, D.C. Das ist schon spannend, wenn man das mal so versucht, ein bisschen auf eine Kette zu bekommen. Somit die mächtigsten, also man kann ja sagen, diese Bilderberg-Leute sind fast 1:1 diejenigen, die auch in den WEF-Treffen um Klaus Schwab herum sich zusammensammeln, um eben zu verkünden, dass sie die Geschicke der Welt in die Hand nehmen und sie bestimmen, wie der Hase läuft. Und das ist da jetzt auch wieder passiert, Andreas. Washington D.C. ist schon ein spannender Platz, ne?
Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Man merkt dabei natürlich auch, von welcher Seite die Macht auch über die Bilderberger herkommt und wo sie auch geografisch einzuordnen ist. Das hat man bisher nie gemacht. Also man hat das ja dann gemacht, diese Bilderberger-Treffen in Dresden, gerade vor nicht allzu langer Zeit und so weiter. Also relativ unscheinbar, wo sich ja dann mehr oder weniger die politische Liga und auch die ökonomische Liga trifft, die natürlich ein Geheimhaltungsabkommen haben. Und dann geht es eben halt darum, dass da mehr oder weniger die neuen Order rausgegeben werden. Das findet jetzt in Washington statt. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, wir haben neulich darüber spekuliert, warum macht man das so offen in Washington? Das hat man bisher vermieden. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass, falls das eskalieren sollte, weil ja dieses ganze WEF-Forum ja schon ein bisschen wackelig war und bei weitem offenbar nicht den Erfolg hatte, den man glaubte, der Widerstand bei den Menschen immer größer wird, könnte es auch sein, wenn wir uns gerade die WHO-Arie angesehen haben in den letzten Wochen, wo viele internationale Länder sich geweigert haben, dem zuzustimmen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und dass dann man eventuell auch sagt, bei bestimmten Entscheidungen der Bilderberger, dass die auch sagen, stopp, wir sind nicht dabei. So, wenn man das jetzt im Ausland macht, also außerhalb der Vereinigten Staaten, dann ist das natürlich für die US-Vertreter weitaus kritischer als im eigenen Lande. Denn man könnte zum Beispiel in Washington die US-Politiker kaum festnehmen, wenn sie im eigenen Land sind, sondern die Gegner müssten dann abreisen. Während man beispielsweise im Ausland durchaus sagen könnte, so jetzt reicht's und der ein oder andere Politiker oder Konzernboss, der wird jetzt hier schlicht und ergreifend in Gewahrsam genommen, weil wir das Spiel nicht mehr mitspielen. Also es ist ja momentan eine heikle Situation, wilde Verschwörungstheorie.
Es ist ja 2014 schon so gewesen, dass der Ukraine-Krieg die Gemüter gespalten hat. Also viele Menschen, die heute, sagen wir mal, in erkenntnisreicher Abwehr gegenüber den Mainstream-Medien stehen, haben ihre ersten Lichterlebnisse gehabt 2014. Das hört man immer wieder. Andreas, jetzt gibt's ja wieder diesen Ukraine-Krieg. Und die Position, die Herr Zelensky einnimmt, die ist ja nun längst nicht mehr abstimmbar mit der ganzen Welt, sondern viele stellen sich dagegen inzwischen. Und es sind nicht nur ausländische Staaten, sondern auch innerhalb Deutschlands, wo man ja auch sehr zögerlich immer wieder mit den Waffenlieferungen war, trotz der nachdrücklichen Forderungen von Herrn Zelensky und Herrn Melnyk. Glaubst du, wenn jetzt das Bilderberg-Treffen da in Washington D.C. stattfindet, glaubst du, dass dieser Ukraine-Krieg eben auch, also eben nicht nur WHO, nicht nur die Pandemie, nicht nur vielleicht auch die jetzt schon durchscheinenden Maßnahmen des WEF mit Klimawandel und so weiter, den Change zu machen in Richtung künstliche Intelligenz und die digitale Identität, dass eben auch der Ukraine-Krieg jetzt bei vielen Vertretern dieses Bilderberg-Treffens Zweifel aufkommen lassen, ob das alles noch in die richtige Richtung läuft. War es das, was du sagen wolltest?
Ja, im Prinzip schon. Also ich meine, wir sehen natürlich, dass ein Widerstand momentan gegen Selenskyj, aber auch ganz speziell gegen den Botschafter Melnyk in Deutschland natürlich immer größer wird. Nach dieser ersten reflexartigen Reaktion, die da war, es war wie ein Trigger, unter Schock alles stand am 24. Februar, was übrigens nachvollziehbar ist. Und jetzt kommt so langsam eine gewisse Ruhe rein und man fängt jetzt wieder an, auch sachlich normal zu denken. Und dann beobachtet man natürlich auch genauer und kann auch schon ein paar Rückschlüsse ziehen und stellt fest, alles so ganz einseitig kann man eben halt auch nicht sehen. Da die Guten, da die Bösen. Und unter diesen Bedingungen wird natürlich auch immer klarer, welche Rolle dieser Ukraine-Krieg eigentlich insgesamt spielt. Vielleicht auch als gigantisches Ablenkungsmanöver, denken wir an Taiwan im chinesischen Raum, aber denken wir vor allem an diese gesamten ökonomischen Prozesse, die man ja über Corona und damit auch über diesen Ukraine-Krieg mehr oder weniger ja verdeckt hat. Das darf man nicht vergessen, denn die ökonomischen Prozesse, zum Beispiel der hohen Inflationsraten, der Zusammenbruch der gesamten westlichen ökonomischen Welt, der Zusammenbruch der Lieferketten, das sind ja die eigentlichen Themen, die uns beschäftigen sollten. Stattdessen werden wir natürlich permanent mit irgendwelchen Sonderaktionen auch abgelenkt. Das darf man nicht vergessen. Das wird immer deutlicher.
Ja, und es gibt hier einen Beitrag von Norbert Hering, der ja auch seit 20 Jahren unter anderem fürs Handelsblatt schreibt. Freier Journalist, ist ein kritischer Denker. Und der berichtet auch über Bilderberg und titelt seine Geschichte mit: Wenn CIA, Pfizer, Facebook und die EU-Granten im Geheimen kungeln. Und er sagt also jetzt vom 2. bis zum 5. Juni, gestern ist es ja zu Ende gegangen in Washington D.C., da hätten eben unter anderem die Chefs der CIA und von Pfizer zusammengesessen, ein Vice President von Facebook, Top-Leute von Microsoft und Google mit Spitzenvertretern der EU und der NATO. Und die werden ja offiziell alle wie Privatleute gehandhabt. Also so ist das offizielle Framing, damit sich die Teilnehmer nicht an etwaige Transparenzregeln ihrer Ämter gebunden fühlen. Aber sie können und sie werden und sie haben mit Sicherheit auch gekungelt. Und Bilderberg hat das ja auch veröffentlicht, was die Themen waren, eben Geopolitik, China, Russland, Ukraine, Klimawandel, natürlich die Energiedefizite und die Lebensmittelengpässe. Und er schreibt: Sollen wir wirklich glauben, dass die EU-Amtsträger mit gebotener Entschlossenheit und Unabhängigkeit die finanziellen Steuer- und Datenschutzinteressen der EU-Bürger gegenüber Konzernen wie Pfizer, Facebook und Goldman Sachs vertreten, nachdem sie gerade mit diesen in Washington gekungelt haben und sich dabei mutmaßlich haben nahebringen lassen, wie wichtig die US-Digital-, Pharma- und Finanzkonzerne für die Bewahrung der geopolitischen Dominanz des Wertewestens sind.
Tja, und damit ist auf den Punkt. Also ich meine, Hering ist natürlich ein hervorragender Analyst. Und mich wundert übrigens, dass er so lange beim Handelsblatt ist. Und ich freue mich sehr darüber. Ich schätze ihn natürlich wirklich. Und er bringt es hier wirklich auf den Punkt. Denn es ist eine Gruppe im Prinzip von denjenigen, die die Interessenlage der einzelnen Konzerne und damit auch der angeschlossenen, untergeordneten politischen Parlamente. Denn eins ist ja wohl klar, und das ist ja nun keine Verschwörungstheorie mehr, dass die politischen Institutionen und Parlamente dem Kapital untergeordnet und nicht übergeordnet sind. Das heißt, die Hoheitlichkeit längst gewichen ist eben dem Privaten. Und das wird hier eben ganz deutlich. Übrigens wird das hier als ganz selbstverständlich auch schon beschrieben und auch von vielen offenbar so anerkannt. Aber umso mehr ist es wichtig, sich einfach mal darüber klarzumachen, dass das der falsche Weg ist, der hier beschrieben wird und ganz normal einfach diskutiert wird, als wäre es ganz normal.
Ja, es gibt jetzt auch natürlich die veröffentlichte Liste der Teilnehmer. Die Frage ist, stehen da wirklich alle drauf? Früher war es ja ein geheimes Treffen. Da durfte man nicht einmal erfahren, welche Namen auf der Liste standen. Nun werden Listen veröffentlicht, aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man sieht, wer da unter anderem aufgelistet, aufgeführt wurde, dass da noch ein paar relevante Namen fehlen. Aber ich möchte trotzdem mal ganz kurz sagen, wer dabei ist. Unter anderem CIA-Direktor William Burns, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Pfizer-Chef Albert Bourla, Springer-Chef Matthias Döpfner, Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzleramt und ehemaliger Goldman Sachs-Manager. Aber auch der Silicon Valley ist vertreten. Da sind dabei Jan LeCun, das ist der Vice President, zuständig für die AI, also künstliche Intelligenz von Facebook. Dann ist da Alex Karp, das ist der Chef von Palantir. Palantir Technologies ist ein US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, der sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert und zu den ersten Kunden des im Jahr 2004 gegründeten Unternehmens gehörten die Bundesbehörden der Nachrichtendienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten. Also das heißt, die ganzen NSA-Überwachungsdienste, der Chef ist eben auch da. Dann Eric Schmidt, der ehemalige Chef von Google und der National Security Commission on Artificial Intelligence. Dann ist dabei der libertäre Investor und Firmenmitgründer Peter Thiel, Mitbegründer auch eben wieder von Palantir, also von den Überwachungs- und Geheimdienst-Nachrichtendiensten. Und Kevin Scott, der Chief Technology Officer von Microsoft. Und ja, von der EU sind auch fast alle Spitzenvertreter da. Ratspräsident Charles Michel, Justizkommissar Didier Reynders, die Vizepräsidentin der EU-Kommission Margaritis Schinas, sowie Pascal Donneau, der Präsident der Eurogruppe. Dann mit José Barroso ist auch ein Ex-Kommissionspräsident dabei. Er ist heute Chairman von Goldman Sachs International. Große Finanzkonzerne sind würdig vertreten. Und last but not least, nicht alleine der Springer-Konzern ist vertreten, sondern auch die Financial Times, Economist, The Atlantic und andere Medien. Und also das heißt, die Machtzentralen sind vereinigt gewesen.
Ja, es ist also schon eine ganz andere Liga als das, was beim WEF als große Show gelaufen ist, wo solche Leute wie der Superminister Habeck oder Olaf Scholz reden durften als mehr oder weniger kleine Repräsentanten einer untergeordneten Machtkette im Rahmen dieser Kapitalhierarchie, die wir hier haben. Und hier befindet sich eben halt die tatsächliche Macht, nämlich diejenigen, und das sieht man auch daran, dass medial nicht darüber berichtet wird. Und das, was wir immer wieder sagen, auch aus dem Plan B, wenn wir uns die Machtpyramide ansehen, ganz oben sitzt das Finanzsystem, übrigens nicht die Institute und die Banker unbedingt, sondern das Finanzsystem und die großen Kapitalsammelbecken, zu denen dann auch Banken untergeordnet hören. Und dann kommen die Medien. Und dann erst kommt der große Bruch, nämlich der Macht. Und darunter kommen die Ohnmächtigen. Und das beginnt mit der Politik und dem Volk. Also das ist ganz wichtig, dass hier eben halt zwischen dieser Machtpyramide eine große Lücke klafft. Wo hört die Macht auf? Und wo fängt sie an, wenn man es nach oben sieht? Und das ist genau die Liga, die jetzt mehr oder weniger über die Macht verfügt, die hier gerade diskutiert. Deshalb gibt es offenbar auch einen Pressestopp, dass man nicht darüber berichtet. Aber es ist ja auch ein privates Treffen. Interessantes privates Treffen, finde ich übrigens.
Ja, Sie dürfen ja auch nicht sprechen öffentlich über das, was so gesagt wird. Aber es kommen dann schon Äußerungen, wir kommen auch gleich zu Äußerungen, die eventuell aus diesen Treffen heraus gefiltert und dann gezielt veröffentlicht wurden und werden. Denn, Andreas, du sagst gerade, das ist also die Konzentration der Macht. auch diejenigen, die sagen, wir halten sozusagen die neue Weltordnung in den Händen, von denen viele prominente Politiker weltweit seit Jahren schon fabulieren. Angela Merkel gehörte auch dazu. Aber es ist eben nicht mehr so, dass sie alleine die Zügel in der Hand halten, von Washington ausgesteuert, sondern da gibt es jetzt den Osten der Welt und der spuckt ordentlich in die Suppe. Und möglicherweise, Andreas, ist es ja auch ein letztes Sammeln der Kräfte dort in Washington, um nochmal Kante zu zeigen, um nochmal zu zeigen, wie stark man ist. Aber wenn man sich vorstellt, welche Vertreter da so sind und die eventuell ihre Fälle schwimmen sehen oder schon andere Allianzen auch geknüpft haben könnten, von denen man noch gar nichts weiß, dann ist die Sache eben doch nicht so sicher.
Ja, also wir müssen das sehr differenziert betrachten. Das sind ja durchaus auch intelligente Menschen, die dabei sind. Nicht jeder, der in der Politik oben ist und der Vorstand ist eines Konzerns, ist unbedingt wahnsinnig intelligent. Aber hier sind doch schon einige Leute und mir kommt das Ganze vor, so wie ein hilfloses Zusammentreffen, irgendwie die alten Strukturen noch zu halten auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie eine Revolution zu kontrollieren. Ich glaube, momentan geht es ehrlich gesagt im Hintergrund gar nicht mehr darum, das System jetzt irgendwie zu retten, selbst die Machtstrukturen so zu retten, sondern die Fallrichtung der Macht zu bestimmen. In welche Richtung fällt die Macht, um dann an der richtigen Stelle schon wieder vor Ort zu sein, dort, wo der große Machtturm aufschlägt am Ende, dass man dort sich schon wieder positioniert und dann die neuen Fäden wieder mitzieht, der neuen Macht, die sich dann multipolar wahrscheinlich gerade organisiert. Es ist so ein bisschen ein Haufen auch eines gescheiterten Systemvertretern, die jetzt versuchen, irgendwo auch so ein bisschen vielleicht ihren Hintern zu retten, meine Meinung.
Ja, sehr selbstbewusste Meinung, die hat ja auch eine morphogenetische Kraft. Also Andreas, wir haben hier die Aussage oder eine kurze Analyse von der freien Welt von Herrn von Storch und der zitiert hier Klaus Schwab aus Davos, jetzt kürzlich beim WEF. Und er sagt, sie halten sich für die Herren der Welt, die Mächtigen in Davos. Klaus Schwab stellt klar, lassen Sie uns klarstellen, dass die Zukunft nicht einfach passiert. Die Zukunft wird von uns geschaffen. Und ja, der Autor hier sagt, das ist eine unvorstellbare Arroganz vieler Gäste beim WEF auch in Schweizer Davos. Wir haben gerade gestern eine Aussage von Herrn Harari eingestellt, Yuval Noah Harari, rechte Hand von Klaus Schwab, der ja, hast du das Video gesehen, etwas über die nutzlosen Esser gesagt hat, dieser Menschheit?
Ja, es ist eine unfassbare Entgleisung aus meiner Sicht. Also ich glaube, wenn das beispielsweise ein AfD-Politiker gesagt hätte, also da ist ja Herr Höcke noch weit links einzuordnen von der AfD gegenüber dem, was Herr Harari macht, als rechte Hand oder auch als linke Hand von Herrn Schwab. Er spricht eben halt von diesen ganzen nutzlosen Essern, die ja keine Funktion mehr haben und kommt dann zu dem Schluss, dass man sie dann mehr oder weniger, das heißt die Masse der Menschheit, mit Drogen und mit Computerspielen mehr oder weniger beschäftigt. Ansonsten sind sie zu nichts mehr Nutze, während er und seinesgleichen sich da mehr oder weniger aufgeschwungen sehen als die neuen götterähnlichen Wesen. Und das ist nicht überzogen, was ich hier gerade sage. Seht euch dieses kurze Video an. Es wird euch wirklich das Blut in den Adern gefrieren lassen. Es ist unfassbar.
Ja, es ist eine Überhebung ohnegleichen und normalerweise müsste das einen Skandal weltweit auslösen, tut es aber nicht. Man guckt das Video fast vielleicht gedankenlos und ohne Empathie und daran kann man erkennen, dass es mit der Menschheit doch auch schon ein bisschen herabgekommen ist. Auf jeden Fall sagt hier der Autor bei Freie Welt, Mit welcher Nonchalanz die Redner davon sprachen, dass man der Bevölkerung härtere Zeiten zumuten müsse, um Russland zu bezwingen, um vom Erdöl und vom Erdgas wegzukommen, um die Klimaagenda durchzusetzen, um die Weltwirtschaft neu auszurichten, ist erschütternd, weil in keinem Wort davon gesprochen wurde, was eigentlich die 7 Milliarden normalen Bürger wünschen. Sie werden abgehandelt wie eine Herde Schafe, die willenlos gemacht und manipuliert werden kann. Klaus Schwab spricht davon, dass die Eliten, die sogenannten, als wörtlich Interessenvertreter der Gemeinschaft agieren sollten. Doch die Gemeinschaft wird gar nicht gefragt. Es wird den Menschen weltweit mittels Kampagnen eingebläut, was sie zu denken und zu wünschen haben. Und für Menschen wie Herrn Schwab scheint klar zu sein, dass nur die Reichen und Mächtigen die Zügel in der Hand haben und dass der Rest ihnen zu folgen hat. Also, wörtlich sagt Klaus Schwab, lassen Sie uns klarstellen, dass die Zukunft nicht einfach passiert. Die Zukunft wird von uns geschaffen. Und wir haben die Machtmittel, um den Zustand der Welt zu bestimmen.
Ja, das ist exakt, was Harari beschreibt. Wir werden die Zukunft bestimmen. Wir haben die Macht. Wir werden die Menschen chippen. Wir werden die Leute seelisch enteignen. Es ist ein unheimlich spannender Begriff. Also diese sachliche Enteignung wie Grund und Boden und Häuser, wo die Menschen Angst vor haben, vor einem internationalen Vermögensregister, das ist ja gar nichts gegenüber dem, was Sie hier vorhaben. Sie sprechen von einer Entseelung des Menschen. Das heißt, der Mensch wird zu einem Kohlenstoffhaufen degradiert, der als Hülle durch die Gegend läuft und Computerspiele anguckt und sich mit Drogen volldröhnt. Das ist genau dieses verachtende Menschenbild, was dort veröffentlicht wird.
Andreas, wir haben gerade drüber gesprochen, sowohl in Davos als auch in Washington D.C., jetzt bei Bilderberg, waren eben auch eine ganze Menge Leute, einflussreicher Leute aus den Geheimdiensten, aus den verschiedenen. Sprechen dürfen die über das, was dort diskutiert, eventuell auch beschlossen wird, öffentlich nicht. Aber es heißt, die Informationen kommen trotzdem nach und nach in die Öffentlichkeit, vielleicht auch eine Art Agenda, sodass man erkennen kann, wenn praktisch wie in einer orchestrierten Strategie von verschiedenen Seiten weltweit ein und dieselbe Meinung veröffentlicht wird oder eine neue Gangart, eine neue Richtung. Und das ist nun gerade auch tatsächlich passiert, denn es hat sich zu Wort gemeldet der ehemalige MI6-Chef, also vom britischen Geheimdienst, Sir Richard Dearlove, und hat eine gewagte und gleichzeitig brisante Prognose zur möglichen Zukunft des russischen Präsidenten Wladimir Putin abgegeben. Und das Ganze hier wurde gemeldet bei NTV, also es ist keine Verschwörung. Und da heißt es, also der MI6-Geheimdienstchef, der ehemalige Sir Dearlove, der hat im Podcast One Decision, also eine Entscheidung, gesprochen und gesagt, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich denke, dass Putin 2023 weg sein wird. Und dann hat er hinzugefügt, möglicherweise in einer Klinik, aus der er nicht wieder als der Führer Russlands herauskommen wird. In dem Beitrag hier heißt es, damit spiele Dearlove auf andauernde Gerüchte um Putins schlechten gesundheitlichen Zustand an. Und es gibt ja immer wieder Spekulationen, was er haben könnte. Er hat in der Tat ein bisschen zugenommen. Das heißt, er hat eine Krebserkrankung. Andere sagen Parkinson. Also ist ganz unterschiedlich. Und er sagt, also dieser MI6-Geheimdienstchef aus früheren Zeiten, der sagt dann noch, ich sage nicht, dass er gar nicht aus der Klinik wiederkehren wird, sondern nicht als Führer Russlands. Wie würdest du das einordnen?
Naja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Wunsch, der Vater der Gedanken, weil man darf eins dabei nicht unterschätzen, Putin ist nicht der alles Entscheidende. Das wird immer gerne durch die westlichen Medien auf diese Einzelperson durchgezogen. Wir dürfen nicht vergessen, auch ein Herr Lavrov zum Beispiel ist eine äußerst charismatische Person. Und er hat natürlich auch durch seine Biografie bewiesen, dass er gerade im Bereich der diplomatischen Strukturen und der Architektur im Hintergrund ein äußerst ernstzunehmender Gesprächspartner ist. Zweitens, es gibt noch Medvedev. Der wird so ein bisschen immer so als Trottel dargestellt, manchmal so in den Medien, als er bei irgendwo so im Hintergrund stand, den Putin mal so als kleine Marionette mal kurz zum Präsidenten gemacht hat. Und da kann man durchaus anderer Meinung sein. Ich glaube, dass derjenige, der immer vorne in den Medien steht, nicht derjenige ist, der die eigentliche Politik machen, sondern das machen andere im Hintergrund. Das sind irgendwelche Direktoren in irgendwelchen großen Behörden und so weiter, die seit Jahrzehnten dabei sind und ihren Job machen, gut oder schlecht, das ist jetzt nicht die Frage. Das sind auf jeden Fall auch die Entscheider. Der Repräsentant eines Staates ist nicht unbedingt derjenige, der die Geschicke leitet und entscheidet. Denn wenn man jeden Tag 24 Stunden nur hat, dann muss man irgendwann auch mal schlafen, man muss auch mal schlicht und ergreifend duschen oder was auch immer machen und dann geht man auf irgendwelche Veranstaltungen, Presseerklärungen, G7-Gipfel und so weiter. Ich bezweifle, dass man da überhaupt weiß, wo die einzelnen Abteilungen in den Ministerien sind. Das heißt, es muss dann andere geben im Hintergrund. Und wenn eine solche Figur ausgewechselt wird, ich habe noch nie übrigens gleichartige Artikel gelesen über Joe Biden, der Nachweis krank ist, der nachweislich im Prinzip von einem Teleprompter zum Teil sogar falsch abliest. Und warum geht man denn da nicht davon aus, dass Amerika quasi zusammenbricht, wenn der weg ist? Offenbar nimmt man ihn einfach nicht ernst. Das ist genau das Problem, was dahinter steht. Also Russland besteht aus mehr als aus einer Person, die Putin heißt.
Ja, die Bilderberger waren zusammen. Kurz danach kommt eine solche Meldung. Es bleibt Spekulation, ob damit eine neue Marschrichtung ausgegeben wurde. Wir werden es an den Medienberichterstattungen in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Wird Putin da jetzt mehr und mehr als krank bezeichnet? Hier dieser MI6-Mensch, der hat auch klargestellt, dass zum Beispiel sowas, dass Putin dann nicht mehr als Führer Russlands aus dem Krankenhaus zurückkommen könnte, ein eleganter Weg wäre, um ohne einen Putsch eine Veränderung an der Spitze herbeiführen zu können. Und er hatte schon früher den Krieg aus Russlands Sicht als Fiasko bezeichnet und meinte damit nicht nur die militärische Lage, sondern vor allem die wirtschaftlichen Folgen. Andreas, das sind ja jetzt, es gibt ja vielleicht auch noch eine ganz andere Möglichkeit oder Variante, warum so etwas jetzt in die Medien kommt. Denn wir kommen nachher noch mal auch auf die Wirtschaft Russlands zu sprechen und auf die Zukunft Russlands unter den derzeitigen Bedingungen. Und die Frage ist jetzt eben, kann es auch sein, dass man einfach angesichts dessen, dass dieser Ukraine-Krieg doch schwerer zu gewinnen ist, als man vielleicht vorher gedacht hat, fängt man an, einen Angriff gegen Russland zu fahren, der ja eher auch seelischer Art sein könnte?
Naja, jeder weiß, dass der Russlandkrieg von der ukrainischen Seite nicht zu gewinnen ist, sondern maximal vorzeitig mit maximal geringem Gesichtsverlust, dass man ihn dann irgendwann vorzeitig beendet und dann in eine diplomatische Beziehung übergeht, was wir uns ja natürlich auch alle wünschen können. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht und ich verfolge das auch nicht, was in Russland die normalen Medien bringen für die Bürger. Gibt es da vielleicht auch schon die Forcierung eines Nachfolgers? Denn eins ist ja wichtig, Putin hat ja auch ein gewisses Alter, dass er irgendwann auch mal damit rechnen muss, ersetzt zu werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man dann auch schon Nachfolger aufbaut. Mir ist aufgefallen, dass Medvedev relativ oft momentan Kommentare abgibt, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen. Diese Aussagen der Medien, was hier gerade stattfindet von diesem MI6-Mann, dass Putin eventuell nicht mehr da ist und das in Verbindung mit den Bilderbergern, das sind ja westliche Medien, die an westliche Bürger gerichtet sind. Das heißt, das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie steht Russland hinter dem Präsidenten. Ist die russische Bevölkerung zum Beispiel bereits auch vorbereitet für einen Nachfolger? Das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht verfolgt. Was ich von Russland verfolge, sind eigentlich die geopolitischen Strategien und vor allem die ökonomischen Daten. Das ist der volkswirtschaftliche Teil. Mehr kann ich da also wirklich kaum zu sagen.
Ja, und Wirtschaftsminister Habeck, also dein Lieblingssuperminister, der hatte ja letzte Woche gejubelt. Also er war völlig begeistert und das hat auch berichtet unter anderem das Portal der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und da hat Habeck also zum Besten gegeben, dass die russische Wirtschaft einbreche. Putin könne nicht mehr lange durchhalten. Also auch schon so ein bisschen dieses Framing, dieses selbstbewusste Framing, der kann es nicht schaffen. Und danke an die deutsche Wirtschaft, die das alles ermögliche. Und er verbucht die Sanktionen gegen Russland, auch die neuen jetzt wieder als großen Erfolg. Und sagte dann wörtlich, ja, man könne sich dafür schämen, dass es immer noch nicht gelungen sei, die Abhängigkeit von Russland im Energiebereich noch deutlicher zu reduzieren. Vielleicht muss er das ja auch sagen. Denn daraus erziele ja Putin Einnahmen, aber könne das Geld kaum noch ausgeben. Und dann stellt Habeck fest, die russische Wirtschaft bricht ein. Importe in das Land gingen zurück. Die Exporte jener Länder, die sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hätten, seien in den vergangenen Monaten um 53% gesunken. Die Exporte aus Staaten, die sich neutral verhielten oder die russische Führung unterstützten, hätten sich um 45% vermindert und Deutschland habe im März einen Exportrückgang von 60% verzeichnet, für April sei mit noch deutlich höheren Zahlen zu rechnen. Freute sich der Minister. Ja, Andreas, also man kann es auch anders sehen. Ja,
es ist wirklich unglaublich, dass der Wirtschaftsminister sich freut, dass die Exporte Deutschlands zusammengebrochen sind. Ich frage mich, was für eine Aufgabe hat er eigentlich? Ich dachte, er ist dafür zuständig, dass die Exportwirtschaft oder auch die Importwirtschaft, das heißt die Gesamtökonomie Deutschland gut funktioniert. Also er freut sich, wenn die deutsche Wirtschaft zusammenbricht. Das ist ja wirklich so absurd, dass es ja kaum noch in Worte zu fassen ist. Und wenn es also heißt, dass die Exporte Deutschlands gegenüber Russland zusammengebrochen sind, dann bedeutet das, dass die deutschen Unternehmen kein Geld mehr verdienen. Er beschreibt also gerade den deutschen Zusammenbruch und das führt natürlich dazu, dass die Russen stattdessen eher russische Produkte kaufen. Das würde natürlich wieder die russische Wirtschaft fördern. Also genau das Gegenteil. Also so eine absurde Verdrehung der Realitäten ist schon wirklich komisch. Man kann also nur vermuten, dass er nicht versteht, wovon er da eigentlich spricht.
Andreas, der ist Superminister. Der ist Minister für Wirtschaft in Deutschland und für das gesamte Klimaministerium zuständig und verantwortlich. Der muss Ahnung haben.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn auch richtig super, weil er trägt so oft zur Heiterkeit bei, gerade in diesen grauen Zeiten. Also wenn ich mich irgendwie erheitern will, dann lese ich ein Interview von Habeck und dann kann ich lachen. Leider sind die Themen im Hintergrund ernst, aber diese Einschätzung, die ist doch immer sehr erfreulich und dann kann man mal wieder gut durchatmen und hat wieder ein bisschen Sauerstoff im Körper und dann kann man sich wieder den wichtigen Themen zuwenden.
Also man kann sagen, er ist von Davos sehr selbstbewusst zurückgekommen. Und das war nämlich kurz nach Davos hier, dass er diese Aussagen getroffen hat. Und das heißt, es gibt jetzt das Pfeifen im Wald offenbar, um sich selber auch Mut zu machen. Jedenfalls mutet es zuweilen so an. Habeck sagt zum Beispiel auch, dass in Russland etwa nun eine ganze Menge Spezialprodukte fehlten, was die russische Wirtschaft hart treffen werde. Er sagt, Putin kriegt noch Geld, kann es nicht ausgeben und die Zeit, sie arbeitet nicht für Russland, sie arbeitet gegen Russland. Niemand wolle mehr in Russland investieren und Putin könne das nicht mehr lange durchhalten. Das klingt so ein bisschen wie und zwar könne der Präsident die eigene Armee noch mit Öl oder Weizen versorgen. Die Wirtschaft sei durch die Sanktionen aber schwer getroffen und wesentliche Teile davon trügen die deutsche Wirtschaft und die deutsche Bevölkerung. Wofür sich Habeck bedankte. Das sei als wirtschaftspolitischer Beitrag zu verstehen. Wörtlich, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende findet, indem wir die russische Wirtschaft bis ins Mark treffen werden Und wir sind dabei, es zu tun.
Ich finde das sehr witzig, dass er das so als Niedergang beschreibt, wenn die Russen ihre Bevölkerung und Soldaten mit Öl und auch mit Weizen versorgen können, während die Deutschen momentan in der Problematik sind, die Bevölkerung weder mit Öl noch mit Weizen versorgen zu können. Geht es eigentlich auch um die Menschen im Staat, nämlich da was zu essen zu haben oder Öl und Gas zu haben, um sich fortzubewegen oder es warm zu haben? Oder geht es um irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten, die in irgendwelchen statistischen Ämtern veröffentlicht wird, damit die politische Kaste sich erfreut? Es ist schon wirklich ein bezeichnendes Bild, was man von den Menschen eigentlich hält. Nach dem Motto, die Menschen sind satt, sie haben genügend Energie, aber die Wirtschaft läuft nicht irgendwie gut und damit freut er sich, während in Deutschland genau das Gegenteil da ist.
Das ist auch etwas, was mir Sorge bereitet. Egal wie man zu diesem Krieg steht, egal welche Seite man unterstützt, aber die Frage, die wirklich drängende Frage, die für Deutschland relevant ist, lautet, hat Habeck, hat Scholz, hat Frau Baerbock noch irgendetwas für die deutschen Bürger übrig? Denn das ist ja ein ganz anderes Terrain, auf dem sie im Moment tanzen und turnen, in Anführung natürlich. Ja, und was schreiben die russischen Medien dazu? Da heißt es zum Beispiel zu diesen EU-Sanktionen, sechstes Paket, die Tschechische Republik, Bulgarien und Kroatien erhielten kleinere Zugeständnisse, was das Ölembargo angeht. Ungarn, das sich den Sanktionen widersetzte, wurde erheblich entlastet. Es erhielt sein Öl hauptsächlich durch die Röhre und das wird sich auch nicht ändern. Also nicht über die Tanker. Es ging ja darum, dass die Tanker nicht mehr erlaubt werden. Genau. Und Deutschland und Polen, schreiben die russischen Medien weiter, hingegen haben nicht nur das auf dem Seeweg gelieferte Öl, sondern das gesamte russische Öl im Allgemeinen vollständig abgelehnt, obwohl sie es ja nicht hätten müssen. Sie hätten ja auch diese Ausnahmeregelung annehmen können im Interesse der Bürger. Die Russen schreiben weiter, das bedeutet, dass sie es auch nicht aus der Druzhba-Pipeline nehmen werden. Das ist also Schwed. Infolgedessen wird nur der südliche Teil der Pipeline, der 10% der russischen Lieferungen in die EU, insbesondere nach Ungarn, ausmacht, in Betrieb bleiben. Und dann fragen sie, was bedeutet das für Europa? Die kurze Antwort lautet, dass die Energiepreise in die Höhe schnellen werden, wieder mal. Sie notieren bereits in der Nähe von Rekordwerten. Die EU bereitet sich auf ein Vielfaches an Zöllen vor. Einige Länder beginnen bereits mit der Einführung von Subventionen. Selbst im Jahr 2021, als die Preise niedriger waren, gaben die größten EU-Länder, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, etwa 20 bis 30 Milliarden Euro aus, um die Gas- und Strompreise für die Verbraucher zu senken.
Tja, und wenn wir sehen, dass beispielsweise Russland nur noch 10% beispielsweise an Gas liefern kann nach Europa gegenüber vorher, nämlich dem letzten Jahr, dann müssen wir einfach zugrunde legen, dass sich der Gaspreis mehr als verzehnfacht hat. Mit anderen Worten, sie verdienen jetzt das gleiche Geld mit einer Lieferung, die nur noch 10% ausmacht. Also sie liefern jetzt 10-mal weniger und verdienen genauso viel Geld. Und genau genommen wissen wir sogar, dass sie noch mehr Geld verdienen, weil der Preis nämlich mehr als 10-fach gestiegen ist. Und diese Zusammenhänge, die werden möglichst außen vor genommen. Und man macht dann dieses Video schon gerade so, na, 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 na. So ein bisschen in diese Richtung geht das.
Ja, und die Bundesnetzagentur mit Klaus Müller an der Spitze, die warnt nach den russischen Lieferstopps jetzt auch vor noch höheren Gaspreisen. Also offenbar gibt es keine gläserne Decke. Und wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass Russland nicht mehr liefert nach Dänemark und Shell und in die Niederlande. Und daraufhin sagt eben Müller, das Gas, das in Europa frei gehandelt wird, dürfte sukzessive weniger werden, hat er gegenüber dem Tagesspiegel gesagt. Und wenn die Schraube weiter angezogen wird, seien es auch nur kleine Schritte, wird Gas noch teurer. Dass Russland auch Deutschland den Gashahn zudrehen will, befürchtet Müller aktuell noch nicht. Die Gaszuflüsse seien derzeit stabil, Aber seriöse Vorhersagen seien unmöglich. Die Bundesnetzagentur könne nur auf Sicht fahren. Er sagt wörtlich, ich wage keine Prognose, die über die nächsten 24 Stunden hinausgeht. Andreas, das heißt doch mit anderen Worten, dass alles vage ist, dass man eigentlich jede Aussage eines jeden Zuständigkeitschefs in Politik oder Energieunternehmen oder eben der Bundesnetzagentur eigentlich wirklich nur für 24 Stunden auch als zuverlässig betrachten kann.
Also man kann das Ganze als Kontrollverlust bezeichnen. Also die Regierung hat die Kontrolle über die Energieversorgung Deutschlands schlichtweg verloren, wenn sie keine Prognosen mehr abgeben können für im Prinzip das nächste Jahr oder für die nächsten 5 Jahre. Und wir reden hier von 24 Stunden. Und damit stehen wir eigentlich in der Situation der Unregierbarkeit. Das heißt, die Bundesrepublik wird nicht mehr regiert, sondern mehr oder weniger nur noch irgendwie Krisen gemanagt und das in Form eines Durchwurstelpragmatismus, wie man es nicht deutlicher hier beschreiben kann.
Ja, und Herr Habeck hat ja gesagt, ja, also wir kommen wunderbar klar mit allen Energieformen, sonst werden wir schon ein bisschen frieren, ein bisschen hungern, okay, aber ansonsten, wir sind souverän. Aber jetzt will er in Israel auch über neue Gasfelder sprechen. Und diese Woche ist er unterwegs in Israel und in den Palästinensergebieten. Hoffentlich gerät er da nicht zwischen die Grenzen. Auf jeden Fall möchte er über die Erschließung eines neuen Gasfeldes sprechen. Und er hat in Berlin kurz vor seinem Abflug den wartenden Journalisten gesagt, wörtlich, es fehlt noch immer Gas, wenn wir uns von Russland unabhängig machen wollen. Diese Frage stehe zwar nicht im Zentrum seiner Reise, werde aber auch zur Sprache kommen. Und Israel, sagt er, hat ein großes Gasfeld. Das ist zwar leicht zu explorieren, ein kurzfristiger Gasexport nach Europa von dort wäre jedoch mangels Infrastruktur nicht leicht zu bewerkstelligen. Eine Infrastruktur aufzubauen, die etwa 2027 fertiggestellt wäre und dann nach 5 Jahren wieder rückgebaut werden muss, mache auch keinen Sinn, gibt er zu bedenken. Also er gibt seine eigenen Pläne zu bedenken. Falls allerdings kurzfristig eine Kooperation zustande käme, zum Beispiel mit Anrainerstaaten, die Flüssiggasterminals haben, dann könnte das sicherlich helfen, sagt er. Und Schwerpunkt seiner Reise sei der Ausbau von erneuerbaren Energien.
Na, wunderbar. Also, was soll man sagen? Also, ich meine, Israel übrigens hat sich, und das finde ich ganz wichtig an der Stelle, nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Das finde ich schon sehr spannend, als der große Big Buddy von der amerikanischen Regierung, des Weißen Hauses und so weiter. Und die liefern natürlich an alle, weil wo man Geld verdient, da wird natürlich hingeliefert. Das macht ja auch Katar. Und so fährt er momentan mehr oder weniger wie kopflos wirkend auf mich, so durch die Weltgeschichte und versucht irgendwo, ich habe das Gefühl, er glaubt, dass er da so ein paar Kanister Öl kaufen muss, um das Problem zu lösen. Ich glaube, er hat den Zusammenhang der Großindustrie mit dem gewaltigen Ressourcen- und mit dem Rohstoffverbrauch irgendwie gar nicht innerlich verstanden. Denn das kommt mir so hilflos vor, so wie ein, hilflos ist, glaube ich, der richtige Begriff.
Du sprichst über einen Superminister, also das möchte ich doch mal ganz schnell hier noch klarstellen, Andreas. So einfach. Ja, bitte. So. Angesichts dieser ganzen eben schon berichteten Zu- und Umstände, wir haben darüber spekuliert, wurden vielleicht in Davos und in Washington D.C., also bei dem WEF und bei den Bilderbergs, wurden da eventuell neue Narrative ausgegeben. Russland ist am Ende, Putin ist schwer krank, ist vielleicht bald weg. Und jetzt titeln auch ganz viele Mainstreamer heute, sowohl im Boulevard als auch in den seriösen Mainstream-Medien, dass der Kreml in Finanznot sei und Russland kurz vor dem Zahlungsausfall stehe. Also es ist von einem Jahrhundertdesaster die Rede. Der Begriff Pleite wird ins Feld geführt. Du hast dir das mal ein bisschen näher angeschaut.
Ja, also es ist natürlich so, es kommt einem so ein bisschen vor wie so eine Art hilfloses Gestammel. Das erinnert so ein bisschen an die Politik von Herrn Habeck, den wir gerade durchgenommen haben. Und hier ist so ein hilfloses Gestammel einiger weniger, ich sage mal fast unkontrollierter Russlandshasser, das ist so meine Meinung dazu, die allerdings einen sehr großen Einfluss auf die Medien ausüben. Und das zeigt meiner Meinung nach eine gewisse Hilflosigkeit im Sinne einer seriösen Beschreibung der Sachlage, da die Fakten völlig anders sind, als es sich manche wünschen. Und diese Boulevardblätter gibt es ja auch mittlerweile, Boulevardsender auch im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ich wundere mich manchmal darüber, was man so unter Nachrichten verpacken kann alles. Zu den Fakten. Russland gibt ja, wie alle Staaten der Welt, Anleihen an Investoren raus. Das macht jeder Staat. In Deutschland heißt es Bundesschatzbriefe und Leute können dort investieren oder große Konzerne und so weiter. Und das macht Russland auch. Das heißt, Versicherungskonzerne und andere internationale Kapitalsammelbecken, die verleihen dem Staat Russland oder auch natürlich russischen privaten Unternehmen große Summen an Geld und erwarten dafür Zinsen und eine Rückzahlung. Also Russland gilt, und das ist interessant, laut Ratingagenturen, amerikanischen Ratingagenturen, auch wenn die komische Namen haben wie Moody's, ja, oder Standard und Poor's. Also Moody's heißt ja launisch und Standard und Poor's heißt ja mehr oder weniger normal arm. Also das sind die Ratingagenturen, die geben also quasi ein Rating raus mit hervorragenden Bonitätswerten für Russland. Und ich meine, man muss sich an dieser Stelle einfach mal eines ansehen, nämlich zum Beispiel die Verschuldensquote der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Russland und die US-Schuldenquote mit über 130% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist die Taxierung der statistischen Ämter und ich glaube, die Zahlen sind schon mächtig geschönt. Was heißt denn das? Nehmen wir an, ein Autohändler verkauft in Deutschland für 1 Million Euro im Jahr Autos, neue Autos. Und diese Million ist der Umsatz. Dann bekommt er natürlich nicht 1 Million Gewinn, sondern 1 Million Umsatz. Da geht jetzt aber dann sein Gewinn von runter, den bekommt er. Nehmen wir mal an, er macht 10% Gewinn oder 15% Gewinn, ist mir völlig egal. Nehmen wir 15%. Dann hätte er 150.000 Roheinnahme, Rohertrag. Davon gehen aber seine Firmenkosten runter, seine Mitarbeiter runter, die Firmenautos gehen runter, die Gebäude, Finanzierungen und so weiter. Und das, was überbleibt, ist der Ertrag. So. Und jetzt rechnen wir mal für ein solches Unternehmen die Verschuldensquote. Nehmen wir mal an, bei 1 Million Umsatz hätte er jetzt bei einer Verschuldensquote eben halt von 130% 1,3 Millionen Schulden, hat aber nur einen Rohertrag von 150.000 Vorkosten und Steuern. Da bleiben ihm vielleicht nachher 30.000 über, wenn er Glück hat. Und auf diese 30.000, die real an Gewinn übrig bleiben, hat er 1,5 Millionen Schulden. Das bedeutet dann, oder 1,3 Millionen, er wäre hoffnungslos überschuldet. Nach diesen Grundlagen aber werden Staatsschulden kalkuliert. Finde ich interessant. Und die USA haben also 130% Verschuldensquote gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt. Russland hat dagegen eine Schuldenquote von 13,75% im Verhältnis zu ihrem eigenen Bruttoinlandsprodukt. Und bei diesen Zahlen, also wirklich von einer Pleite Russlands zu sprechen, ist wirklich Unsinn. Man verwundert sich übrigens, dass man aus US-Sicht diese Schlagzeilen der Mainstream-Medien überhaupt zulässt. Denn wer ein bisschen mitdenkt, der kann mit ein paar wenigen Computerklicks in Google sonst was diese Schuldenquoten selbst ermitteln. Das kann man ganz normal reingeben, aber man baut im Westen offenbar auf die völlige Dekadenz und Naivität ihrer Bürger, was aber nicht mehr so gut funktioniert, weil viele Leute nachfragen.
Aber viele auch nicht. Und du recherchierst tatsächlich mit Google, Andreas?
Nein, das tue ich nicht wirklich.
Ach so, weil du diesen Namen gerade genannt hattest. Das war nur eine rein rhetorische Frage. Wir reden nachher nochmal. Ja, aber ich möchte mal hier trotzdem noch ein bisschen nachhaken, Andreas. Denn was steckt denn dann hinter diesen Aussagen, wenn man ja ganz offiziell von einem Zahlungsausfall spricht? Das kann ja jetzt nicht einfach dahergelogen sein, sondern man muss es ja irgendwie zumindest hinter den Zeilen begründen.
Ja, das lässt sich schon einfach erklären. Wie seriös das ist, das können wir mal durcharbeiten. Im Rahmen der Sanktionen, die ja, wie wir alle wissen, nahezu alle unwirksam verlaufen. Das lesen wir hier den ganzen Tag, auch wenn die Mainstream-Medien was anderes berichten. Soll nun auch eine Bedienung der Schulden durch Russland an die ausländischen Investoren neu sanktioniert werden, indem man die russischen Banken von den technischen Überweisungsadministrationen ausschließt. Also man will die Russen behindern, dass sie ihre Schulden rückzahlen können, indem man einfach sie an diesen ganzen IT-Grundlagen nicht mehr teilnehmen lässt, wie SWIFT und so weiter. Es gab bisher ja eine US-angeordnete Ausnahmeregelung, die es in Russland ermöglichte, ihre Gläubiger direkt in Dollar zu bezahlen. Das war natürlich auch im Interesse der vielleicht der ganzen ausländischen Investoren, übrigens auch der US-Investoren. Und diese Regelung soll nun von der US-Finanzministerin Yellen gestoppt werden. Yellen kennen wir, die hat gerade ein wunderbares Interview gegeben, als sie gefragt wurde. Ich erinnere mich doch noch, haben wir vor einem Jahr drüber gesprochen. Da ging es dann darum, wir haben eine hohe Inflationsrate in USA und das war natürlich klar, dass die weitergeht und nicht mehr zu stoppen ist. Und da ist Frau Yellen gefragt worden, wie sie dazu steht und sie sagte, das wäre nur eine vorübergehende Erscheinung, was natürlich völlig absurd ist. Das hat übrigens auch die EZB Frau Lagarde erzählt, die ja als Juristin vielleicht sachverständig sein mag, aber im finanzpolitischen Bereich kann ich das nicht wirklich erkennen. Und da hat Frau Yellen drauf einfach gesagt, ja, da habe ich mich wohl geirrt.
Jetzt erst
hat sie das vor 2 Tagen oder so. Man muss sich das mal vorstellen, das ist ein volkswirtschaftliches Fiasko für die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber sie sagt einfach, auch da habe ich mich wohl geirrt. Okay, also die Überweisungssanktionen, die nun geplant werden von Frau Yellen, könnten also Russland echt in Zahlungsverzug bringen. Und das Interessante, obwohl es genug Geld hat. Interessant ist allerdings dabei, man sollte jetzt glauben, dass das eine riesen Auswirkung auf die russische Bewertung hat, dem Kurs des Rubels traten die Spekulationen über einen drohenden russischen Zahlungsausfall überhaupt keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Also der Rubel hat sich verteuert am Mittwoch zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit 2018 und gegenüber dem Euro erreichte die russische Währung sogar jetzt ein 7-Jahres-Hoch. Interessant. Die Anleger wissen nämlich alle, insgesamt hat Russland Auslandsschulden in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar. 40 Milliarden, das sind alle US-Auslandsschulden hochgerechnet. Als Teil der Sanktionen gegen Russland hatten die westlichen Länder rund die Hälfte der russischen Devisenreserven jetzt im Ausland eingefroren, die also insgesamt 640 Milliarden US-Dollar sind. Kurz heißt das, den russischen Auslandsschulden in Höhe von 40 Milliarden stehen einem russischen Auslandsguthaben 640 Milliarden gegenüber. Davon einer Pleite zu sprechen, also es spricht ja für sich diese Zahlen.
Dollar übrigens, US-Dollar, ne? Darum geht es. 40 Milliarden gegenüber 640 Milliarden US-Dollar. Kann man durchatmen. Du hast mal gesagt, Andreas, dass es in Russland immer mehr Stimmen gäbe, die sich gegen eine weitere Bedienung der russischen Schulden aus Moskau aussprechen und die russische Duma das prüfen solle. Also russische Wähler seien unzufrieden, dass Moskau weiterhin seine Schulden bediene, während seine Devisenreserven im Ausland eingefroren sind.
Ja, das könnte man durchaus prüfen. Denn wer will es Russland denn verdenken, mal ganz ehrlich, keine weiteren Zahlungen mehr aus Russland abfließen zu lassen, statt auf die Gelder hinzuweisen, die man im Ausland deponiert hat und diese gern zur Zahlung einsetzen möchte. Man braucht einfach nur sagen, wir sind bereit, das Geld zu bezahlen. Die Gelder liegen in den USA, könnt ihr euch gern nehmen. Damit liegt der schwarze Peter jetzt natürlich beim Westen, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass die Schulden dann nicht bedient werden können. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es bei einem russischen Zahlungsausfall nicht daran liegt, dass Russland kein Geld hat, sondern dass vom Westen die Zahlung behindert wird. Und das ist eine ganz andere Lage. Das US-Ziel soll dabei vermutlich übrigens sein, dass man die künftigen Kreditvergabezinsen an russische Firmen die ja permanent wie alle Unternehmen auf der Welt Darlehen brauchen, dass man diese Zinsen massiv erhöhen wird. Also man versucht damit, die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Unternehmen mehr oder weniger einzudampfen. Aber auch diese Strategie könnte nach hinten losgehen. Die nächsten Zahlungen, die Russland bringen muss an ihre ausländischen Gläubiger, werden übrigens am 22. und 23. Juni fällig. Da geht es um rund 400 Millionen Dollar. Ich möchte nochmal sagen, 640 Milliarden Dollar liegen auf Auslandskonten bereit. Also Moskau will das Geld aber nun in Rubel bei der sogenannten russischen Clearingstelle deponieren. Das ist also quasi ein Kontosystem. Und diesen Vorgang dann keineswegs mehr als Zahlungsausfall betrachten. Eine sehr interessante Strategie.
Ja, was soll denn das bedeuten, wenn die Gläubiger ihre Rückzahlungen nun auf russischen Konten liegen haben?
Ja, relativ einfach. Angesichts der aktuell hohen Preise für Öl und Gas verdient Russland prächtig an diesen Energieexporten und könnte damit allein im April 28 Milliarden US-Dollar einnehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, die liefern nur noch 10% an den Westen und machen trotzdem noch Gewinne dabei. Viele westliche Investoren würden aufgrund der guten ökonomischen Daten in Russland dort gern investieren. Dürfen es aber aufgrund der Sanktionen nicht. Ich habe täglich Anfragen übrigens von Privatinvestoren oder auch institutionellen Anlegern, die mich fragen, wie man seine Gelder am besten in Russland investieren kann. Also ich gebe da keine Tipps für Russlands Investitionen, um das ganz klar zu sagen, weil ich sie nicht haben kann. Und wenn ich sie hätte, würde ich sie nicht geben. Das wäre mir viel zu riskant in diesen kritischen Phasen. Aber durch diese Rückzahlungsvermögen in der Moskauer Clearingstelle, also das bedeutet, dass Moskau sagt, wir zahlen die Auslandsschulden jetzt nicht mehr an die USA, sondern wir richten ein Konto hier ein in Russland, in Moskau. Und darauf können die ausländischen Gläubiger zugreifen, weil das ist dann ihr Geld. Und jetzt gibt es viele, die eben halt in Russland investieren wollen. Und die könnten zum Beispiel sagen, wir haben Interesse, aus dieser Clearingstelle diese Guthaben zu übernehmen, um dann die westlichen Gläubiger, die das Geld jetzt in Dollar unbedingt haben wollen, das werden gar nicht so viele sein, denn so doll ist der Dollar nicht, dass man die denn darüber entschädigt aus deren Westgelder. Also das ist, ich weiß, das klingt ja völlig entgegengesetzt zu den Mainstream-Veröffentlichungen, aber ich beschreibe hier ja nur meine Meinung als interessierter Bürger.
Na gut, mit Zahlen, die du herausgefunden hast, unter anderem durch Google.
Richtig, nur durch Google, die sind ja ganz seriös.
Andreas, aber wie passt dann folgende Meldung hierher? Nämlich, auch das geht durch die Medien, das glaube ich hier vom Münchner Merkur, dass der Neuwagenabsatz in Russland im zurückliegenden Monat Mai um 83,5% eingebrochen ist. Und hier heißt es also, der Absatz von Neuwagen im Mai ist um 83,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 24.268 Fahrzeuge zurückgegangen. Das hat der Verband Association of European Business mitgeteilt heute. Und für das Gesamtjahr geht der Verband von einem Rückgang um mindestens 50% auf etwa 800.000 Einheiten aus. Im vergangenen Jahr lag das Ganze noch bei 1,67 Millionen Einheiten. Und also Russlands führender Autohersteller Avtovaz will die Produktion des meistverkauften Modells Lada Granta zwar wieder aufnehmen am 8. Juni, das war ja auch wegen Mangels an elektronischen Teilen eingestellt worden, aber diese Meldung macht doch auch gerade die Runde. Dann sieht es doch nicht so rosig aus bei den Russen.
Ja, das ist genau das, was auch suggeriert werden soll. Aber wenn der Neuwagenverkauf in Russland eingebrochen ist, dann bezieht sich das natürlich auf die exportierten Neuwagen aus dem Westen. Mit anderen Worten, das sind die 60% Exporteinbrüche, die Herr Habeck gerade als großen Erfolg feiert, indem die deutschen Automobilkonzerne keine Autos mehr verkaufen. Das heißt, die deutschen Exporte sind in Russland zusammengebrochen. Und wenn wir dann eben halt sehen, dass die Avtovaz, das ist der größte Konzern, die eben halt unter anderem die Lada-Modelle, Lada Niva und so weiter, das sind relativ einfache übrigens Autotypen, das ist momentan gefragter denn je, die nicht so mit vielen Chips arbeiten, sondern mit Plus, Minus und Masse. Da gibt es also noch eine Elektrik und keine eine Elektronik in den Autos. Und was ich damit sagen will, ist, die Russen sind durchaus in der Lage, Autos zu bauen, auch ohne die Chips, wobei die meisten Chips aus China kommen. Und ich bezweifle, dass es keine Möglichkeit gibt, über diese relativ lange Grenze den einen oder anderen Chip nach Russland zu bringen. Also auch wenn das nicht offiziell der Fall sein soll. Interessant ist, dass Lada, also AvtoVAZ in Juli wieder beginnt, eben halt die Produktion ihrer eigenen Fahrzeuge, nämlich der russischen Fahrzeugindustrie. Mit anderen Worten, hier wird wieder etwas beschrieben, nämlich dass die Automobilindustrie, die eigene in Russland, jetzt einen Impuls, einen positiven Impuls bekommt, also mehr Absatz zu machen, weil der ausländische Absatz zu Lasten der ausländischen Unternehmen, nämlich der europäischen, zusammengebrochen ist.
Ja, danke für die Analyse. Man sollte halt nicht nur die Überschriften lesen, sondern sich ein bisschen hineinarbeiten in diese Artikel. Dankenswerterweise machst du das für uns an dieser Stelle. Doppelten Dank. Findest du, dass ich nett bin?
Oh, so viel Dank, da komme ich ja gar nicht. Das habe ich aber auch nur, wenn das Mikrofon an ist.
Okay, also wir kommen noch mal zu diesem sechsten Sanktionspaket gegen Russland, das ja letzte Woche auf den Weg gebracht wurde. Und restriktive Strafmaßnahmen gegen russisches Öl, restriktive Strafmaßnahmen, bla bla. Ich sag's jetzt noch mal. Restriktive Strafmaßnahmen. Sag das bitte mal dreimal hintereinander.
Restriktive Strafmaßnahmen. Einmal kann ich das mal.
Ja, ja. Hast abgelesen. Und ja, und das hatten eben die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem außerordentlichen Gipfel letzte Woche auf den Weg gebracht. Teilembargo also gegen russisches Öl. Ausschluss der Sberbank, Russlands größter Bank, aus dem Bankenkommunikationssystem SWIFT. Nach den EU-Vorschriften mussten ja alle 27 Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen oder eben zustimmen. Ungarn hat es nicht gemacht und andere waren auch nicht ganz einverstanden. Also wurde das Paket ein bisschen eingeschränkt. Deutschland wollte davon nicht profitieren, hätte mehr Öl für die Bürger bekommen können, wollten sie aber auch nicht. Wie die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, dann Ende letzter Woche in den sozialen Medien mitteilte, haben die Vertreter russischer Unternehmen mit sofortiger Wirkung keinen Zugang mehr zum Parlamentsgebäude. Und auch das Weiße Haus kündigte am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland an, nach diesem sechsten Paket der EU. Sie seien eine weitere Aktion der Vereinigten Staaten, heißt es in der Erklärung. Und ja, die russischen Medien haben dann unmittelbar nach dieser offiziellen Verabschiedung der sechsten Runde erklärt, dass Russland gegen die entsprechenden Sanktionen vorgehen werde. Die genauen Einzelheiten wurden dazu noch nicht bekannt gegeben. Und heute hat sich zu Wort gemeldet der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates in Moskau, Dmitri Medvedev. Und er sagt, dass das sechste Paket der EU-Sanktionen gegen Russland absolut nicht ohne sei und zu einer revolutionären Situation in der Welt führen werde. Wörtlich: Die Europäische Kommission hat das sechste Sanktionspaket verabschiedet, um die russische Wirtschaft endgültig in den Ruin zu treiben. Aber offensichtlich ist das Ziel nicht Russland, sondern das Feuer einer globalen wirtschaftlichen Revolution. Nur einige haben vergessen, dass die Revolution ihre eigenen Kinder verschlingt. Das hat er in seinem Telegram-Kanal geschrieben, Andreas. Und wenn er also sagt, die meinen das gar nicht, uns persönlich, sondern es soll also eine globale Revolution werden, was weiß er oder was will er damit sagen?
Das kann man schwer einschätzen. Also man muss einfach sagen, er beschreibt ja jetzt, dass die europäischen Staaten natürlich ohne die Rohstoffe Russlands keine Chance haben, mehr oder weniger überhaupt ökonomisch zu überleben. So einfach ist das Ganze. Und das gilt gewissermaßen für den gesamten Westen. Das sind alleine die Palladium und so weiter. Das sind ja so viele Dinge, die auch geliefert werden. Das ist nicht nur Öl und Gas, also viele Formen von Edelgasen auch, aber eben halt auch Formen von bestimmten Metallen und Legierungen und so weiter. Nicht zu vergessen beispielsweise auch die Zusammenhänge, die wir besprochen hatten, was die abgereicherten oder angereicherten Uranbrennstäbe anbelangt, die beispielsweise aus Frankreich dann nach Sibirien geschickt werden, um dort aufgearbeitet zu werden, was uns ja jetzt schon wieder bedroht mit dem nächsten oder mit dem ersten großen Blackout, der ja immer näher rückt von Tag zu Tag, in dem wir uns hier gerade bewegen. Und das kann schon sein, dass die gewisse Hybris dort in der EU und auch beim WEF und auch bei den Bilderbergern da ist, diese unilaterale Welt, also diese Hegemonialmacht der USA auf die Welt noch in einer letzten Aktion, und zwar durch Beschleunigung und Geschwindigkeit, noch irgendwie überstülpen zu können. Aber das System ist längst im Stolpern begriffen. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch bald auf die Nase fallen können. Ich glaube, dieser Punkt dieser multinationalen Veränderung, dieser multipolaren Macht, die jetzt entsteht, ist nicht mehr aufzuhalten. Und das beschreibt Medvedev. Und das ist natürlich eine wirkliche Revolution für die Welt. Das letzte Aufbäumen, hat man so das Gefühl, was hier gerade beschrieben wird, was dann aber eben halt nicht funktionieren kann, weil zu viele auf der Welt schlicht und ergreifend nicht mitspielen werden.
Ja, wir sprechen ja öfter darüber, Afrika, Indien, China, Brasilien, viele stellen sich quer, natürlich auch in Arabien einige Staaten, wie wir eben immer wieder hier auch aus den Mainstream-Medien euch weitergeben. Es ist vielleicht das, was wir hier tun, immer mit dem Fokus darauf, die relevanten Meldungen, die durchaus in den Mainstream-Medien zu finden sind, aber unter anderen Überschriften, dass man das herausfiltert, um wirklich dann darzustellen, wie steht es um die Welt. Ja, und wir wollen durchaus hier in dieser Meldung von RIA Novosti, die ist noch nicht verboten, diese Plattform, weiterlesen, was Medvedev sagt. Er erklärt, dass Europa eben nicht sofort auf russisches Öl verzichten kann, weil wörtlich seine eigenen Bürger und Unternehmen an die Wand gestellt würden damit. Nun müssten die Europäer innerhalb weniger Monate alternative Quellen für die Versorgung mit Rohstoffen in gleicher Qualität finden. Wörtlich, sie wissen, dass sie immer noch graue Schemen finden müssen, um an unsere Rohstoffe zu kommen und sie irgendwie zu bezahlen, um ihre eigenen idiotischen Sanktionen zu umgehen. Und das, obwohl in Italien bereits die Lkw-Fahrer streiken, Polen und Ungarn die Einreise ausländischer Autos blockiert haben und die Behörden in Warschau sich geweigert haben, überhaupt Rohstoffe in die Ukraine zu liefern und diese nur noch verkaufen wollen. Somit wird je weiter. Und in Bezug auf das Verbot, Tanker mit russischem Öl zu versichern, es gibt ja jetzt dieses Versicherungsverbot, sagte er, dass dieses Problem leicht durch die Bereitstellung staatlicher Garantien im Rahmen zwischenstaatlicher Abkommen mit Drittländern gelöst werden könne.
Ja, das hatten wir neulich schon besprochen, dass der Staat das jetzt im Vorfeld macht. Kein Thema, bis man dann neue Versicherungsgesellschaften gründen würde, die dann auch kommerziell unterwegs sind. Aber natürlich ist es kein Problem, ein Kapitalsammelbecken zu gründen, um dann irgendwelche größeren Risiken abzudecken, wie das Versicherungen ja auch machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also unterm Strich gesehen wird hier eine Situation beschrieben, wie man sie, auch wenn sie jetzt natürlich in einer Art und Weise mit Idioten und so weiter, das ist auch nicht meine Art, das ist eigentlich so die Art, die ich auch im Westen ankreide. Das muss ich hier natürlich auch im Osten machen. Das gefällt mir nicht so ganz. Aber es ist tatsächlich so, dass hier man deutlich merkt, dass die hier beschrieben wird eine Situation, die wir gerade hatten, dass Herr Habeck durch die Welt reist, momentan irgendwie kopflos und versucht irgendwo noch einen Kanister Benzin zu bekommen. So kommt einem das manchmal so ein bisschen vor. Das Ganze ist so surreal. Ich kann das manchmal gar nicht fassen, weil hier die Größenordnungen von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen offenbar überhaupt nicht auf dem Schirm ist.
Ich finde das gut, dass du das darstellst und klarstellst, dass dieses Wording, wenn man sich gegenseitig beleidigt, überhaupt nicht weiterhilft und erst recht den Frieden nicht näher bringt, sondern das Gegenteil. Denn damit sind natürlich wieder Emotionen verbunden. Und wenn die beim anderen verankern, dann kommt eine Unnachsichtigkeit oder es kommt vielleicht auch so etwas wie ein Nachtragen wollen. Das ist immer ganz schlimm und das ist auch etwas, was man in seiner eigenen Beziehung bekämpfen sollte. Also wir arbeiten da auch dran, ne, Andreas? Keine Beleidigungen gegen den anderen.
Ja, also mir ist das ja schon komplett gelungen jetzt.
Ja, aber nee, wir arbeiten wirklich dran. Das kommt bei uns, glaube ich, auch nicht vor. Jedenfalls von meiner Seite aus nicht. Ja, und wir sind noch nicht fertig mit Herrn Medvedev, weil dieses russische Medium darf zitiert werden. Er darf dementsprechend auch zitiert werden. Und es ist wahrscheinlich ein Text, den ihr in den deutschsprachigen Mainstream-Medien nicht finden werdet. Also, er spricht noch mal über die Situation, dass man Russland jetzt in eine Zahlungsunfähigkeit bringen will und betont, dass sein Land sich nie geweigert habe zu zahlen. Er sagt, was wird geschehen? Wenn es nicht an Russland bezahlt wird, wird Russland nicht zurückzahlen, obwohl wir alle Möglichkeiten dazu haben. Aber es wird einen vernichtenden Schlag für den Investitionsbereich geben. Jetzt kommt wieder sowas. Die europäischen Schwachköpfe haben in ihrem Eifer wieder einmal gezeigt, dass sie ihre eigenen Bürger, ihre eigenen Unternehmen nicht weniger als Feinde betrachten als die Russen. Am Ende wird niemand etwas bekommen, weder im Inland noch im Ausland. Die Investitionen sind zu Staub geworden.
Ja, wieder eine völlige Überhebung auch jetzt von seiner Seite, was ich nicht gut finde, aber unterm Strich gesehen beschreibt er eine Situation, die wir hier schon vorsichtig, und wir sind ja auch nicht ganz zimperlich hier dargestellt haben, dass man hier deutlich erkennt, wie die europäischen Staatschefs und die europäischen Regierungen und auch die Konzernbosse, die sich dann ja wieder treffen und wenn es dann auch bei den Bilderbergern ist, mehr oder weniger sich nicht darum scheren, wie es dem eigentlichen Volk geht. Das ist genau das Problem, was hier beschrieben wird in einer völlig überzogenen Form, aber unterm Strich gesehen kann man das fast unterschreiben.
Also Herr Habeck hatte ja gejubelt über dieses sechste Sanktionspaket. Er spricht davon, dass der Krieg jetzt gewonnen wird und dass Russland gar keine Chance hat und pleite ist. Medvedev hält dagegen und sagt, der Ausschluss der Sberbank, der Moskau Credit Bank und der Rosselkursbank von SWIFT als Teil der Sanktionen habe zu nichts geführt. Die Kreditinstitute arbeiten weiterhin normal, da die innerrussischen Transaktionen nicht von SWIFT abhängen und im Standardmodus durchgeführt werden. Und er sagt, die talentierten Europäer können so weitermachen wie bisher. Ein neues, wie sie jetzt sagen, 500.000. Sanktionspaket einführen. Wenn man bedenkt, wie die Restriktionen funktionieren und wohin sich die wirtschaftliche Situation in der EU inmitten lächerlicher antirussischer Buhmänner entwickelt, ist etwas schiefgelaufen. So, also er sieht es wirklich anders. Und es gibt gerade eine Meldung, die ist eben gerade beim Fokus auch veröffentlicht worden. Und die Überschrift dieser Meldung, die lautet, deswegen war ich hier gerade hängen geblieben, Moral steht hinten an. Mit einem Trick erhält Deutschland weiter Putin-Gas. Und Wladimir Putin wollte Gas ja nur noch gegen Rubel liefern. Die EU hat das mit Hinweis auf die Sanktionen verboten. Inzwischen haben sich beide Seiten auf ein trickreiches System geeinigt, das einerseits die gegenseitigen Vorschriften erfüllt, andererseits die Gaslieferungen sicherstellt. Und Wirtschaft sei nun mal nicht moralisch, sondern stets praktisch. Und da müsste man auch Wege erfinden, wie es also es geht jetzt um spezielle Konten, wo die Euro und die Dollar in Rubel konvertiert werden. Das ist die Sache, über die du lange sprichst, Andreas. Der Fokus kommt gerade mit dieser Meldung als große Überraschung heraus.
Ja, das sind diese juristischen Finten, weil man die Menschen einfach für blöd hält. Das ist wirklich für mich einfach schlimm. Das ist wie dieser Ringtausch mit den Waffen, die man in die Ukraine schickt, indem andere Länder wie Griechenland die Panzer nach Ukraine schicken und dann die Deutschen die Lücken, die in Griechenland entstanden sind, mit ihren Waffen ausgleichen, damit es nicht heißt, Deutschland hat jetzt meinetwegen die Ukraine mit Waffen beliefert. Es ist einfach so durchsichtig, diese gesamten Manöver, und es fällt einem eigentlich nichts mehr ein dazu, wenn man jetzt mit irgendwelchen Methoden versucht, eben halt weiterhin das Gas zu bekommen. Unterm Strich gesehen heißt das, die Sanktionen haben nicht funktioniert. Sie brauchen weiterhin Gas, sie bekommen keins weiter, also müssen sie es doch irgendwie weiterholen. Und jetzt kriegen sie es wieder. Mit anderen Worten, die Sanktionen finden dann eben nicht statt, sondern werden über Umwege dann eben halt gebastelt, was für alle viel teurer ist, nämlich diejenigen, die das Öl und das Gas dann nutzen müssen. Und das sind die europäischen Bürger. Das heißt, das Heizen wird immer teurer, das Autofahren wird immer teurer, alles, wofür man Gas braucht, das ist auch der Strom, wird auch alles teurer. Und unterm Strich gesehen sind die Lieferkonditionen genauso, wie sie vorher waren, also die Liefermengen, bloß eben halt über Umwege und wesentlich teurer. Es ist wirklich, wirklich schwer zu beschreiben.
Ja, noch funktioniert es so, aber nicht mehr lange, denn die EU besteht ja nun darauf, dass auch das Gas weniger wird, genauso wie es eben jetzt schon ein Ölembargo gibt. So redet man ja auch über ein Gasembargo. Also es ist wahrscheinlich auch wieder nur eine vorübergehende Situation. Und wir sind noch nicht so weit, nee. Andreas, ach was. Und jetzt gibt es Berichte, zum Beispiel bei Business Insider, das ist dann doch auch wieder etwas verwirrend. Die berufen sich auf einen NATO-Bericht, in dem es heißt, dass der Krieg in der Ostukraine wohl noch monatelang dauern würde. Die Kämpfe im Donbass würden mindestens noch einige Monate dauern und das Papier wird als geheim eingestuft, ist heute bekannt geworden. Und die intensivste Phase werde in den nächsten 2 Monaten erwartet. Und Business Insider zitiert auch aus einer internen Militäranalyse der Bundesregierung, die zu einer ähnlichen Einschätzung kommt wie der NATO-Bericht, dass es nämlich noch mehrere Monate dauern könnte. Putin verfolge das Ziel, die Regionen Donetsk und Luhansk zu erobern sowie eine Landverbindung zur Halbinsel Krim zu schaffen. Dafür sei Putin bereit, einen langanhaltenden Stellungskrieg mit Artillerie auf sich zu nehmen.
Interessant, dass diese Meldung jetzt aus dem Westen kommt, weil ja Herr Olaf Scholz ja gerade gesagt hat, der Krieg muss von der Ukraine gewonnen werden und kann aber nicht. Und jetzt muss wohl in irgendeiner Form zurückgezogen werden. Und was hat er noch gesagt? Russland hätte ja sein Ziel nicht erreicht und wäre gescheitert, weil er wollte die Ukraine vereinnahmen, also annektieren. Und das widerspricht dem Ganzen. Ja, hier geht es nämlich darum, dass er nur die Ostgebiete sichern will und die Landverbindung zur Krim. Das ist also nur ein schmaler Streifen. Und jetzt fragt man sich eigentlich, wer gibt welche Meldung raus? Das heißt, aus demselben Lager kommen völlig widersprüchliche Meldungen.
Ja gut, es war jetzt gerade Bilderberg, da war Scholz nicht dabei. Und vielleicht hat man da ja eine neue Stoßrichtung festgelegt. Ja,
vielleicht sollte man Herrn Scholz einfach mal informieren, was er zu verkünden hat oder ihn zumindest halbwegs auf dem Laufenden zu halten, was man so entscheidet, was er dann als Sprachrohr dann darzustellen hat.
Aber deine Lieblingsministerin, die Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin ist sie übrigens, die hat auch schon jetzt so ein bisschen eingelenkt und hatte in der letzten Woche in der ARD gesagt, wir müssen erkennen, dass Putin seine Strategie geändert hat. Er hat angenommen, er könne schnell und brutal in die Ukraine einmarschieren und dann das Land niedermachen. Weil das aber nicht funktioniert habe, habe er jetzt seine Strategie auf Langfristigkeit angelegt. Und sie sagt also, auch bei der Unterstützung der Ukraine brauche es deshalb für alle Beteiligten einen langen Atem. Die Ukraine benötige, wörtlich von Frau Baerbock, für das Furchtbare, was jetzt im Donbass passiert, vor allem Unterstützung bei der Luftabwehr wie Artillerie und Drohnen. Ansonsten drohe, dass im Donbass alles platt gemacht wird. Und was das bedeutet, das haben wir ja in Orten wie Butscha oder Irpin gesehen. Andreas, nun liefert ja der Westen umfangreich Waffen. Und es hieß ja die ganze Zeit, na ja, also das dauert nicht mehr lange, bis die Ukraine den Krieg gewinnt. Und wie du es gerade richtig zitiert hast, Scholz sagt, muss gewinnen. Baerbock hatte gesagt, Ukraine muss gewinnen. Habeck sagt, der Russe wird verlieren. Und jetzt kommen solche Töne. Man redet davon sogar, dass es passieren könnte, dass im Donbass alles platt gemacht wird.
Naja, also was Frau Baerbock da sagt, ist natürlich einmal Unsinn. Und zwar aus einem Grunde. Wenn Russland vorgehabt hätte, die Ukraine einfach platt zu machen, dann wäre da mit einem Riesenaufgebot an Militär einmarschiert, hätte das Ding platt gemacht und wäre wieder gegangen. In Anbetracht der Tatsache, dass er nur mit ein paar wenigen Soldaten dort einmarschiert ist, mit einem prozentualen kleinsten Anteil, mit sogar ziemlich alten Waffen, noch teilweise aus sowjetischen Beständen, wie man mittlerweile weiß, geht es ihm offenbar nicht darum, das einfach nur mal platt zu machen, sondern es ging ihm zumindest, was da diese militärische Operation beschrieben hatte, um die Sicherung der Ostgebiete. Und es ist tatsächlich eine kritische Situation, weil natürlich auch dieser Bürgerkrieg innerhalb der Ukraine, zwischen den Ukrainern Ost und West, ja, der läuft ja nun schon seit mehr als 8 Jahren, 10 Jahren mittlerweile läuft er im Prinzip schon durch. Und wir sehen ja auch gerade, dass momentan es Berichte gibt, dass in Donetsk Bomben detonieren, vermutlich unter der Prämisse, sich gegen die russischen, Eindringlinge zu wehren, die von Kiew aus oder von Richtung Kiew aus in den Donetsk geschossen werden. Also das sind ja auch komische Situation. Wir dürfen nicht vergessen, der Bürgerkrieg schaltet sich ja nicht plötzlich ab und alle sind jetzt einseitig unterwegs und haben plötzlich eine Meinung, sondern die Gemengelage ist sehr kompliziert. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass der Westen anfängt, dringend auf diplomatische Beziehungen zu drängen. Und das kann er eigentlich aus meiner Sicht nur, indem die Ukraine nicht mehr mit weiteren Waffen beliefert wird, um dann in Ruhe zu kommen. Ich glaube, auch Russland ist nicht daran interessiert, dort einen flächendeckenden Krieg aufzubauen, denn die sind nicht mehr im Warschauer Pakt, das wissen die auch, sondern das ist die Russische Föderation als Einzelgebiet. Also so einfach ist das Ganze nicht mehr. Ich glaube, man könnte mit diplomatischen Diskussionen etwas erreichen, aber dann muss auch mal vom Westen ein sauberes Signal kommen. Und solange da so dramatisch draufgehauen wird und dann auch solche Dinge erzählt werden, wie Frau Baerbock in einem Brennpunkt dort bringt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie soll denn da jemals Ruhe reinkommen?
Ja, es scheint ja so ein bisschen so zu sein, dass man sich vorbereitet auf ein Misslingen in der Ukraine. Denn sie sagte auch noch, Putins Zeitspiel ist brandgefährlich. Sollte er im Donbass siegen, könne er dies erstmal innenpolitisch als Erfolg verkaufen und seine Armee neu sortieren, um die Ukraine doch noch komplett zu erobern. Also das sind ja schon Töne, die völlig anders klingen als das, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Und sie schlussfolgert wörtlich, auch wenn wir erschöpft sind, müssen wir alles tun, um die Ukraine zu verteidigen.
Ja, ich habe das Gefühl, man will irgendwie dieses Aggressionspotenzial und dieses Aggressionsnarrativ Russlands gegenüber dem Westen mit aller Gewalt aufrechterhalten. Würde man, wie gesagt, versuchen, in einen friedlichen Dialog zu kommen, glaube ich, wäre das möglich. Und ich sehe eben halt sowohl den Westen als auch den Osten, der immer mehr verhärtet gegeneinander, immer mehr Propaganda jeweils gegen den anderen. Das ist genau schwierig. Und wenn wir wissen, wir hatten beim letzten Podcast darüber gesprochen, wie nah Moskau an der ukrainischen Grenze liegt. Und wenn man dort in diese Richtung relativ nah an die russische Grenze diese Raketen, Mittel- und Langstreckenraketen schicken würde, die innerhalb von wenigen Sekunden mehr oder weniger Moskau erreichen könnten, dann wird klar, wie brisant dieses Spiel wirklich ist. Und ich bin überrascht darüber, wie wenig Militärexperten überhaupt zu Wort kommen, sondern das Ganze sich auf dem Niveau von Markus Lanz abfindet, in dem jeder kritische Kritiker mehr oder weniger pauschal durch eine größere Gruppe platt gemacht wird. Da werden 7 Leute eingeladen, einer ist kritisch, die anderen 6 sind eben halt alle auf eine Richtung gebürstet und dann soll der eine sich durchsetzen. Und das ist natürlich gar nicht möglich. Das sind die Methoden, mit denen momentan wirklich argumentiert wird. Und das ist wirklich schäbig in Anbetracht der Situation, wie viele Menschen zurzeit leiden auf dieser Erde und speziell in der Ukraine, sowohl in Kiew und Umgebung und in Lemberg als auch im Osten.
Danke für deine Einschätzung, Andreas. Möge heute am Pfingstmontag, denn wie war das mit dem Heiligen Geist und der Erkenntnis, die über die Menschen kommen möge? Das wünsche ich einfach vor allem denjenigen, die an den Schaltstellen sitzen und Entscheidungen treffen. Und auch wünsche ich es denjenigen, die in den Mainstream-Medien sitzen, ihre Artikel schreiben, veröffentlichen und damit Einfluss nehmen auf die Menschen. und ihrer Verantwortung sich vielleicht nicht oft bewusst sind.
Ja, wir wünschen uns, dass möglichst alle Menschen sich anfangen zu besinnen, vor allem diejenigen, die an Schaltstellen sitzen. In diesem Sinne alles Liebe.
Wir wünschen euch trotzdem noch einen schönen Pfingstmontag. Geht raus, seid mit der Familie, seid fröhlich, singt, tanzt, esst gut, trinkt schön und bleibt stabil.
Genau. Und ich mache jetzt den Kaffee.
Das hätte niemand erwartet.
Ja, aber es sollte jetzt mal raus.
Eine ganz große Neuigkeit.
Ja, so bin ich. Ciao, ciao, macht's gut.